Rainer, lies mal vor. 27. Kapitel. Ein Stück Mormonengeschichte. Während der Nacht, vom 5. auf den 6. November, legte der Zug erst südöstlich eine Strecke von etwa 50 Meilen zurück. Dann lief er ebenso weit nordöstlich und kam in die Nähe des großen Salzsees. Gegen 9 Uhr morgens schöpfte Passepartout auf dem Steg etwas freie Luft. Es war kaltes Wetter, grauer Himmel, aber es schneite nicht mehr. Die Sonnenscheibe, im Nebel vergrößert, glich einem ungeheuren Goldstück, und Passepartout befasste sich eben damit, den Wert desselben in Pfund Sterling auszurechnen, als ihm die Erscheinung eines seltsamen Menschen bei der nützlichen Arbeit störte. An der Station Elko war ein Mann eingestiegen, von hohem Wuchs, sehr braun mit schwarzem Schnurrbart. Er trug schwarze Strümpfe und schwarzen Seidenhut, schwarze Weste und Hosen, weiße Halsbinde und Handschuhe von Hundsleder. Man konnte ihn für einen Geistlichen halten. Er ging von einem Ende des Zuges zum anderen und klebte an jede Waggontür mit Oblaten eine handschriftliche Notiz. Passepartout trat näher und las, dass der ehrenwerte Älteste William Hitch, Mormonenmissionär, seine Anwesenheit beim Zug 48 benutzen wollte, um 11 Uhr mittags im Wagen Nummer 117 eine Konferenz über den Mormonismus zu halten, und lädt dazu alle Gentlemen ein, die Lust hätten, sich über die Geheimnisse der Religion, der Heiligen der letzten Tage, näher zu unterrichten.
»Ei, da gehe ich hin«, sagte Passepartout, dem vom Mormonismus nichts weiter bekannt war als die Vielweiberei als Grundlage der Mormonengesellschaft.
Die Neuigkeit verbreitete sich rasch unter den etwa 100 Reisenden des Zuges, von welchen höchstens 30 sich anlocken ließen, um 11 Uhr auf den Bänken des Wagen Nr. 117 sich einzufinden. In vorderster Reihe dieser Gläubigen sah man Passepartout. Weder sein Herr noch Fix hatten sich wollen stören lassen. Zu der festgesetzten Stunde erhob sich der Älteste und rief mit aufgeregter Stimme, es hätte man ihm schon zum Voraus widersprochen:
»Ich sage euch, dass Joe Smith ein Märtyrer ist, dass sein Bruder Hiram ein Märtyrer ist und dass die Verfolgung von Seiten der Union gegen die Propheten gleichermaßen Brigham Young zum Märtyrer machen werden. Wer wagt's, das Gegenteil zu behaupten?«
Niemand unterstand sich dem Missionär zu widersprechen, dessen Aufregung mit seiner von Natur ruhigen Physiognomie in Widerspruch stand. Allerdings war sein Zorn durch den Umstand erklärlich, dass der Mormonismus eben harte Prüfungen zu bestehen hatte. Und wirklich hatte die Regierung der Vereinigten Staaten soeben, nicht ohne Schwierigkeiten, diese unabhängigen Fanatiker unterworfen. Sie hatte Utah eingenommen und den Gesetzen der Union unterworfen, nachdem sie Brigham Young wegen Rebellion und Polygamie verhaftet und vor Gericht gestellt hatte. Seit diesem Zeitpunkt verdoppelten die Jünger des Propheten ihre Anstrengungen und leisteten, in Erwartung der Tat, durch Worte den Forderungen des Kongresses Widerstand. Man sieht, der älteste William Hitch suchte, bis auf die Eisenbahn, Abwerbungen zu machen. Und darauf erzählte er mit leidenschaftlich gesteigertem Ton und gewaltsamen Gebärden die Geschichte des Mormonismus seit den biblischen Zeiten.
»Wie in Israel ein mormonischer Prophet aus dem Stamme Josefs die Annalen der neuen Religion veröffentlichte und an seinen Sohn Morom vermachte, wie viele Jahrhunderte später eine Übersetzung dieses kostbaren, in ägyptischen Schriftzeichen geschriebenen Buches von dem jungen Joseph Smith gemacht wurde, einem Farmer des Staates Vermont, der sich im Jahre 1825 als mythischen Propheten kundgab, wie ihm endlich ein himmlischer Bote in einem erleuchteten Wald erschien und die Annalen des Herrn zustellte.«
In diesem Augenblick verließen einige Zuhörer, welche für die zurückblickende Erzählung des Missionärs wenig Interessen hatten, den Wagen. Aber William Hitch fuhr fort und erzählte,
wie der jüngere Smith im Verein mit seinem Vater, seinen zwei Brüdern und einigen Schülern die Religion der Heiligen der letzten Tage gründete. Eine Religion, die nicht allein in Amerika, sondern auch in England, Skandinavien, Deutschland ausgebreitet, unter ihren gläubigen Handwerker und auch viele Anhänger aus den höheren Ständen zähle. Wie in Ohio eine Kolonie gegründet wurde, wie für $200,000 ein Tempel und zu Kirkland eine Stadt erbaut wurde, wie Smith ein kühner Bankier wurde und von einem Mann, der Mumien zeigte, eine Papyrusrolle erhielt, worauf eine von Abraham und berühmten Ägyptern eigenhändig geschriebene Erzählung stand.
Da diese Erzählung etwas langweilig wurde, so lichteten sich die Reihen der Zuschauer noch mehr, und sein Publikum bestand nur noch aus 20 Personen. Aber der Älteste ließ sich durchs Ausreißen nicht stören und fuhr fort, mit Details zu erzählen.
Wie Joe Smith im Jahre 1837 bankrott wurde, wie seine ruinierten Aktionäre ihn mit Teer bestrichen und in Federn wälzten, wie er nach einigen Jahren ehrenwerter und geehrter als jemals zu Independence in Missouri wieder als Haupt einer blühenden Gemeinde auftrat, die nicht weniger als 3000 Anhänger zählte, dass er aber vom Hass der Ungläubigen verfolgt ins weite Westland flüchten musste.
Nun waren nur noch 10 Zuhörer anwesend, worunter der brave Passepartout, der mit gespitzten Ohren zuhörte. So vernahm er denn,
wie nach langen Verfolgungen Smith wieder in Illinois auftrat und im Jahre 1839 an den Ufern des Mississippi Nauvoo La Belle gründete, dessen Bevölkerung bis auf 25.000 Seelen stieg, wie Smith ihr Bürgervorstand, oberster Richter und Obergeneral ward, wie er im Jahre 1843 als Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten auftrat und endlich zu Karthago in einen Hinterhalt gelockt, in den Kerker geworfen und von einer maskierten Rotte ermordet wurde.
In diesem Augenblick war nur Passepartout allein noch in dem Wagen. Und der Älteste blickte ihm unverwandt ins Gesicht und suchte ihn mit seinen Worten zu fesseln. So brachte er ihm weiter bei.
2 Jahre nach Smiths Ermordung habe sein Nachfolger, der Prophet Brigham Young, Nauvoo verlassen und an den Ufern des Salzsees sich niedergelassen. Und hier, auf dem wundervollen Landstrich, der so fruchtbaren Gegend, auf dem Wege der Auswanderer, welche durch Utah nach Kalifornien ziehen, habe die neue Kolonie, dank den Grundsätzen der Polygamie, eine ungeheure Ausdehnung gewonnen. Und hierin,
fuhr William Hitch fort,
hierin liegt der Grund der Eifersucht des Kongresses. Deshalb haben die Soldaten der Union den Boden Utahs betreten. Deshalb ist unser Haupt, der Prophet Brigham Young, aller Gerechtigkeit zum Trotz eingekerkert worden. Werden wir uns der Gewalt fügen? Niemals! Vertrieben aus Vermont, aus Illinois, aus Ohio, aus Missouri und Utah werden wir immer wieder einen unabhängigen Landstrich finden, um unser Zelt aufzustecken. Und Sie, mein Getreuer,
fuhr der Älteste fort, den zornigen Blick auf seinen einzigen Zuhörer geheftet,
werden Sie das Ihrige unterm Schutz unseres Banners aufschlagen?
Nein, erwiderte Passepartout tapfer, entfloh ebenfalls und ließ den Besessenen in der Wüste predigen. Aber während dieser Unterhaltung war der Zug reißend schnell weitergefahren und gelangte um 12:30 Uhr an die nordöstliche Spitze des großen Salzsees. Von hier aus konnte man in weitem Umkreis das Innere Meer überblicken, welches auch Todesmeer genannt wird, mit einem hineinfließenden Jordan. Ein wundervoller See, eingefasst von schönen, wilden, breitgeschichteten Felsen, die mit weißem Salz überzogen sind, mit prächtigem Wasserspiegel, der vormals einen größeren Umfang hatte. Aber mit der Zeit, da er allmählich stieg, sind seine Ufer zurückgetreten und es wurde seine Oberfläche kleiner, seine Tiefe größer. Der Salzsee ist etwa 70 Meilen lang, 35 breit und liegt 3800 Fuß über dem Meeresspiegel. Sehr verschieden von dem Asphaltsee, der 1200 Fuß niedriger liegt, ist er von bedeutendem Salzgehalt und sein Wasser enthält den vierten Teil seines Gewichts an festem Stoff in Auflösung. Das spezifische Gewicht desselben beträgt 1170 gegen 1000 des destillierten Wassers. Daher können auch Fische nicht darin leben. Die vom Jordan, Weber und anderen Flüsschen hineingeführten kommen bald darin um. Aber unbegründet ist die Angabe, sein Wasser sei so dicht, dass ein Mensch darin nicht untersinke. Um den See herum war das Feld zum Staunen wohl bebaut, denn die Mormonen verstehen sich auf den Landbau. Meiereien und Stallungen für Haustiere, Korn-, Mais- und Hirsefelder, üppiges Wiesenland, überall Rosenhecken, Akazien- und Euphorbiengebüsch. Solchen Anblick hätte diese Gegend 6 Monate später gewährt, aber in diesem Augenblick war sie mit einer leichten Schneedecke verhüllt. Um 2 Uhr stiegen die Reisenden bei der Station Ogden aus. Da der Zug erst um 6 Uhr weiterging, so hatten Herr Fogg, Mrs. Ayuda und ihre beiden Begleiter Zeit, auf der kleinen Bahnstrecke, welche hier abzweigt, sich in die Stadt der Heiligen zu begeben. 2 Stunden genügten, um diese durch und durch amerikanische Stadt zu besichtigen, die nach dem Muster aller Städte der Union gebaut ist. Ein ungeheures Damenbrett mit kalten Linien in traurigen rechten Winkeln. Der Gründer der Stadt der Heiligen konnte sich dem Bedürfnis der Symmetrie, welches die Angelsachsen kennzeichnet, nicht entziehen. In diesem sonderbaren Land, wo die Menschen nicht ebenso vorzüglich sind wie die Institutionen, macht sie alles viereckig. Die Städte, die Häuser und die Dummheiten. Um 3 Uhr wandelten also die Reisenden durch die Straßen der Stadt, welche zwischen dem Jordanufer und den ersten Hügeln des Wasatch-Gebirge liegt. Sie bemerkten darin wenig oder gar keine Kirchen, aber als Monumente das Haus des Propheten, das Gerichtshaus und das Arsenal, sodann Häuser von bläulichem Ziegelstein mit Verandas und Galerien, von Gärten und von Reihen Akazien, Palm- und Johannisbrotbäumen umgeben. Eine im Jahr 1853 erbaute Mauer von Ton und Kieseln lief um die Stadt. In der Hauptstraße, wo auch der Markt gehalten wird, standen einige mit Fahnen gezierte Gasthöfe, unter anderem das Salzseehaus. Herr Fogg und seine Begleiter fanden die Stadt nicht sehr bevölkert. Die Straßen waren fast menschenleer, ausgenommen jedoch die Gegend des Tempels, wohin sie erst kamen, nachdem sie mehrere mit Palisaden umgebene Quartiere durchwandert hatten. Die Frauen waren sehr zahlreich, was aus der eigentümlichen Einrichtung des Hausstandes der Mormonen erklärlich wird. Doch muss man nicht meinen, alle Mormonen hätten mehrere Frauen. Man ist frei, aber zu merken ist, dass besonders die Bürgerinnen von Utah darauf versessen sind, verheiratet zu sein, weil den Religionsbegriffen des Landes nach die unverheirateten Frauen nicht ins Himmelreich kommen. Diese armen Geschöpfe schienen weder glücklich noch im Wohlstand zu leben. Einige, ohne Zweifel die Reicheren, trugen eine schwarzseidene Jacke, die oben offen war, unter einer Kapuze oder sehr bescheidenem Schal. Die anderen hatten nur Indianertracht. Passepartout als Junggeselle aus Überzeugung sah nur mit einem gewissen Schrecken, wie es diesen Mormonenweibern oblag, gemeinsam mit anderen das Glück eines einzigen Mormonen auszumachen. Seinem gesunden Verstand nach war der Mann besonders zu beklagen. Es schien ihm eine schreckliche Aufgabe, so viele Frauen miteinander durch die Wechselschicksale des Lebens zu geleiten, sie also truppweise zum Mormonenparadies zu führen, mit der Aussicht, sie dort für ewig in Gesellschaft des glorreichen Smith wiederzufinden, welcher die Zierde dieses Ortes der Seligkeit sein musste. Dazu fühlte er sicherlich keinen Beruf in sich, und er fand, vielleicht täuschte er sich hierin, dass die Bürgerinnen der Great Lake City etwas beunruhigende Blicke auf ihn warfen. Glücklicherweise sollte er in der Stadt der Heiligen nicht lange verweilen. Einige Minuten vor 6 Uhr fanden sich die Reisenden wieder auf dem Bahnhof ein und nahmen Platz im Waggon. Man hörte das Pfeifen, aber im Augenblick, Wie die über die Schienen gleitenden Räder der Lokomotive den Zug in Gang brachten, ließ sich der Ruf
»Halt! Halt!«
vernehmen. Ein Zug, der einmal in Bewegung ist, lässt sich nicht aufhalten. Der Gentleman, welcher diesen Ruf hören ließ, war offenbar ein Mormone, der sich verspätet hatte. Er lief, dass ihm der Atem ausging. Zu seinem Glück war der Bahnhof ohne Tore und Schlagbaum. Er stürzte über den Weg, sprang auf die Einstiegstreppe des hintersten Wagens und sank atemlos auf eine der Sitzbänke. Passepartout, der mit Besorgnis dieser Gymnastik zugesehen hatte, betrachtete den verspäteten Mann, an welchem er lebhaften Anteil nahm, als er hörte, dieser Bürger von Utah habe nach einer häuslichen Szene die Flucht ergriffen. Als der Mormone wieder bei Atem war, wagte Passepartout, ihn höflich zu fragen, wie viel Frauen er habe, er allein. Und aus der Art, wie er flüchtig geworden, vermutete er, es müssten wenigstens 20 sein.
»Eine, mein Herr«,
erwiderte der Mormone und hob die Hände zum Himmel.
»Eine, und daran übergenug.